Und damit darf ich schon auf die erste Vortragende kommen und Sie kurz vorstellen. Frau Dr. Ursula Rokitansky-Dilscher ist Zahnärztin im Hauptberuf, aber seit vielen Jahren auch als Historikerin tätig. Sie ist Mitglied der Arbeitsgruppe Geschichte der Medizin an der Akademie der Wissenschaften, hat auch hier im Haus schon viele Vorträge gehalten und ich darf Sie um den ersten Vortrag bitten.
Danke vielmals für die freundliche Einbegleitung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich berichte Ihnen heute über die Forschung zur Zeit Josef Hürtels als Grundlage der künstlichen Intelligenz. Ich beginne meinen heutigen Vortrag mit einer kurzen Biografie zu Josef Hürtel anlässlich seines 130. Todestages. Anschließend werde ich das Verhältnis zwischen den Medizinern Hürtel, Karl Rokitansky und Theodor Meinert sowie deren Forschungszugänge näher beleuchten. Ich beende meine Ausführungen mit Theodor Meinerts Forschungsergebnissen, dessen Konzept der neuronalen Netzwerke die Wege für die künstliche Intelligenz gebahnt hat. Josef Hürtel wurde am 7. Dezember 1810 in Kismadon in Ungarn, das ist heute Eisenstadt in Österreich, geboren. Dass er einmal einer der führenden klinischen Anatomen werden würde, war ihm nicht in die Wiege gelegt. Sein Vater Jakob Hürtel war Oboist in der Hofkapelle von Fürst Esterhazy und seine Mutter Franziska stammte aus einer künstlerischen Familie. 1813 übersiedelte die Familie dann nach Wien, wo Hürtel als Sängerknabe in die Hofkapelle eintrat. 1929 entschied er sich dann für ein Medizinstudium, wo er von den Anatomieprofessoren Josef Czermak und Christian Josef Beres gefördert wurde. Bereits zwei Jahre nach seiner Promotion, 1837, wurde er als ordentlicher Professor für Anatomie an die Karls-Universität in Prag berufen. Er war zu dieser Zeit erst 26 Jahre alt. 1845 kehrte er dann nach Wien zurück und übernahm hier den Lehrstuhl für normale und deskriptive Anatomie als Nachfolger seines Lehrers Josef Beres. Hürtel führte die topografische Anatomie als Pflichtfach in Österreich ein. Er war bestrebt, anatomische Beschreibungen praxisorientiert zu gestalten. Dieser praktische Ansatz manifestiert sich auch in seinen wissenschaftlichen Arbeiten, in seinem Lehrbuch der Anatomie mit Rücksicht auf physiologische Begründung und praktische Anwendung, sowie auf sein Handbuch der topografischen Anatomie und ihrer praktisch-medizinisch-chirurgischen Anwendungen. Diese beiden Lehrbücher waren bald weltweit die wichtigsten medizinischen Lehrbücher und wurden dann in viele Sprachen übersetzt, zum Beispiel ins Italienische, ins Ungarische, ins Polnische, Niederländische und schließlich ins Russische. Und das begründete Hürtels internationalen Ruhm. Hürtel entwickelte aber auch innovative Techniken zur Herstellung von Korrosionspräparaten, indem er nämlich farbiges Wachs in Hohlräume injizierte und dann das umgebende Gewebe wegätzte. So entstanden dann dreidimensionale Abbildungen der Gefäßsysteme und Hürtels Präparate entwickelten sich sowohl in seinen Vorlesungen als auch bei Ausstellungen zu einem regelrechten Hype. Diese Präparate wurden auf den Weltausstellungen in Paris, London und Wien präsentiert und prämiert und bestärkten noch Hürtels internationale Reputation. Seine Präparate wurden quasi wie Schmuckstücke gehandelt und wurden auch weltweit zu hohen Preisen verkauft. Auch seine mikroskopischen Präparate färbte Hürtel kunstvoll ein. Hürtels ästhetischer Anspruch an seine Präparate führten zu einem Ansturm und zu großen Menschenansammlungen und zu einem großen Interesse für seine Präparate, wie man sich hier in seiner legendären Laocoon-Gruppe sehr deutlich und lebhaft vorstellen kann. So beschrieb dann auch der Schriftsteller George Eliot im Jahr 1856, dass Hürtel auch zu einem touristischen Ziel in Wien wurde. Er rangierte sozusagen gleich auf Platz 3 nach dem Stephansdom und der Gemäldesammlung im oberen Belvedere. George Eliot schrieb: Ein weiteres großes Vergnügen, das wir in Wien hatten, nach dem Anblick des Stephansdoms und der Bilder, war ein Besuch bei Hürtl, dem Anatomen, der uns einige seiner wunderbaren Präparate zeigte. Leider wurde ein Teil von Hürtls Präparatesammlung während der Revolution 1848 zerstört. Die verbleibenden Präparate bildeten dann die Basis für das von Hürtl 1850 gegründete Museum für vergleichende Anatomie. Hürtls legendäre Schädelsammlung wurde von dem Museum für Medizingeschichte in Philadelphia, dem sogenannten Müttermuseum, benannt nach dem Sammler Thomas Mütter, erworben. Hürtl wollte mit seiner Schädelsammlung den Phrenologen widersprechen, die behaupteten, Schädelmerkmale wären Beweise für Intelligenz und rassische Unterschiede. 1874 trat Hürtl schließlich in den Ruhestand, nicht nur, wie gemeinhin angenommen wird, wegen seiner beginnenden Erblindung, sondern vor allem, weil er sich von der Universität zutiefst in seiner Ehre verletzt fühlte. Das belegt ein Brief, den er an Karl Rokitansky verfasste. Hier schreibt er: Hochgeehrter Herr Hofrat, ich habe es mit meinem Berufe ehrlich gemeint. Keine Unterrichtsbehörde der ganzen Welt würde einen verdienstvollen Professor im 39. Jahre seiner pflichttreuen Wirksamkeit auf ein Drittel seines Einkommens herabgesetzt haben. Ich musste solche Humiliation mit hinnehmen. Deshalb ist es besser, ich gehe und stehe niemandem mehr im Wege. Am 25. Dezember 1873 endet mein 40. Dienstjahr. Ich habe Anspruch auf volle Pension und richte deshalb an Sie meine letzte Bitte, in der Angelegenheit meiner Personalzulage ohne Feindseligkeit gegen mich zu handeln. In der Hoffnung auf Erwägung dieser nicht unbescheidenen Bitte verbleibe ich, Ihr tief gebeugter Josef Hürtl. Hürtl war offenbar tief getroffen. Er wäre auf diese Personalzulage nicht angewiesen gewesen, denn Hürtl hatte durch den Verkauf seiner Präparate und Bücher ein stattliches Vermögen erworben und er setzte dieses ein für karitative Zwecke. Und zwar unterstützte er arme Medizinstudenten, er gründete aber auch ein Waisenhaus in Mödling mit einer angeschlossenen Kirche und er errichtete auch eine Kinderbewahranstalt in Perchtoldsdorf. Hürtl verstarb in der Nacht von 16. auf 17. Juli 1894 auf seinem Anwesen in Perchtoldsdorf. Heute beherbergt das Tonnetschlössl eine Ausstellung über Hürtls Leben sowie Teile seiner Privatbibliothek und seiner Präparate. Für seine wissenschaftlichen Leistungen erhielt er zahlreiche Ehrungen. Hürtl war Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Wien und der Deutschen Leopoldina. Er war Ehrenmitglied der hiesigen Gesellschaft der Ärzte. Es ist ja auch ein Raum nach ihm benannt. Er war zudem Träger zahlreicher in- und ausländischer Orden. Er war Ehrendoktor der Universitäten Leipzig und Moskau sowie Ehrenbürger der Stadt Wien. Zudem war er natürlich Mitglied von Gesellschaften, in wissenschaftlichen Gesellschaften in Europa und in den USA. Hürtl galt zu seiner Zeit als einer der beliebtesten Professoren und Lehrer. Zu seinen Schülern zählten prominente Ärzte wie Eduard Albert und der Neurologe Theodor Meinert. Hürtl war jedoch auch ein sehr schwieriger Kollege, besonders wenn es um die Auseinandersetzungen zu dem Physiologen Ernst Wilhelm von Brücke ging, dessen Bestellung von Berlin nach Wien Hürtl ursprünglich sehr befürwortet hatte. Denn Hürtl war ein Vertreter der naturphilosophischen Medizin. Hürtl hingegen vertrat die exakte experimentelle Wissenschaft. Der Konflikt lebt noch heute in zahlreichen Anekdoten weiter. Er begann mit Hürtls Unmut über Hundegebell aus Brückes Hundestall für physiologische Versuche. Hürtl fütterte daraufhin die Versuchstiere, die im Experiment eigentlich nur mit Gelatine ernährt werden sollten. Und gegen Ende der Studie wies er dann darauf hin, dass die Tiere ja nur durch sein Futter so schön fett geworden wären. Die Fehde eskalierte zu persönlichen und wissenschaftlichen Angriffen, wobei es um die Vorherrschaft Anatomie versus Physiologie und die Methodenbeobachtung versus Tierexperiment ging. Die Auseinandersetzungen nach einem Vortrag Brückes zur Arteriae coronariae cordis wurde vor der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften mittels mehrfacher publizierter Entgegnungen ausgetragen. Sie enthält signifikante wissenschaftstheoretische Differenzen inklusive sehr verletzender Spitzen gegen den jeweiligen Kontrahenten. Der Konflikt zwischen Hürtel und Brücke ist nur ein Beispiel für die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, die den Paradigmenwechsel in der Medizin des 19. Jahrhunderts kennzeichnen. Denn aufgrund neuer physikalischer Erkenntnisse flammte der aus der Antike stammende Gelehrtenstreit zwischen den Vertretern des Vitalismus versus Materialismus wieder neu auf. Besonders in Wien wurden heftige Debatten geführt, denn hier etablierte sich ab den 1830er Jahren die neue Wiener medizinische Schule. Sie basierte auf den wissenschaftlichen Grundlagen von Karl Rokitansky. Im Gegensatz zu seinen zeitgenössischen Kollegen suchte er die Ursache einer Erkrankung nicht mehr in der Vier-Säfte-Lehre gemäß Hippokrates, sondern in veränderter, in pathologischer Anatomie. Er selbst befundete an die 60.000 Obduktionen und dabei verglich er die Krankengeschichte mit dem späteren Obduktionsprotokoll. Dabei erkannte er, dass die behandelnden Ärzte die Krankheiten nach dem auffälligsten äußeren Symptom benannten, beispielsweise Gelbsucht bei gelblicher Haut, ohne auf die zugrunde liegende Organerkrankung, in dem Fall die Lebererkrankung, einzugehen oder diese zu berücksichtigen. Er erkannte weiters, dass diese Symptome, und Symptomata heißt ja im Altgriechischen eigentlich Zufälle, und wir verwenden eigentlich bis heute dieses Wort in einem falschen Kontext, er erkannte, dass diese Symptome keine Zufälle sind, sondern dass sie äußere Zeichen einer zugehörigen inneren Organerkrankung sind. Und in enger Zusammenarbeit mit dem Kliniker Josef Skoda machte er die Beziehung zwischen klinischen Symptomen, die man nun sehen, tasten oder abhören konnte, und der entsprechenden Organveränderung bewusst. Die sogenannte klinisch-pathologische Korrelation. So war es nun erstmalig möglich, wissenschaftlich fundierte Diagnosen zu erstellen. Und damit initiierte er einen Paradigmenwechsel von der spekulativen naturphilosophischen Medizin hin zur systematisch naturwissenschaftlichen Medizin. Rokitanskys Aufruf war: Was nicht klar ist, ist keine Wissenschaft. Forschung war für ihn an Materie und an Gesetzmäßigkeiten gebunden und musste physikalisch oder chemisch erklärbar sein. Er vertrat damit die materialistische Forschungsmethode. Hürtel hingegen stand für Vitalismus, wo Materie an eine geistige Kraft gebunden ist und Gott alle Phänomene der Welt verbannt. Materialisten wieder versuchten, die Entstehung der Welt rational zu erklären, wodurch aber auch die Schöpfungsgeschichte und die Existenz Gottes in Frage gestellt wurde. Hürtel sah daher im Materialismus eine Bedrohung für die gesellschaftliche Ordnung, für die Monarchie, für die Moral und für die Religion. Rokitansky ermöglichte schließlich einen Brückenschlag in dieser gelehrten Debatte. Er unterschied zwischen materialistischer Weltanschauung und materialistischer Forschungsmethode. Für ihn war die materialistische Forschungsmethode die einzig zulässige, zugleich lehnte er den Materialismus als Weltanschauung jedoch ab. Was Hürtel und Rokitansky in ihrer Forschungsmethode jedoch eng verband, war ihre konsequente Ablehnung von Tierversuchen, wie hier ein Brief Hürtels an Rokitansky zeigt, in dem er Rokitanskys Schrift von der Solidarität des Tierlebens hervorhebt. Und auch im Bemühen um den Fortschritt bestand zwischen diesen beiden Medizinern eine effektive Kooperation. Hier bedankt sich Hürtel bei Rokitansky für Präparate und schreibt, es geschieht für den wissenschaftlichen Fortschritt. Und diesen zu fördern, hat es ja nie an Bereitwilligkeit bei uns gefehlt. Rocky Danski war im Studienjahr 1852-53 erster frei gewählter Rektor der Universität Wien gewesen. Im Jubiläumsjahr 1864 wurde ihm dieses Amt wieder angetragen. Er bestimmte aber das Professorenkollegium für Professor Hürtel einzutreten. Auf Hürtels legendäre Rektoratsrede wird Herr Dr. Lade dann noch im Genauen eingehen. Trotz dieser gegenseitigen Wertschätzung der Mediziner zog Rocky Danskis Forderung nach einer wissenschaftlichen Beforschung des Gehirns herbe Kritik seitens Hürtel nach sich. Hürtel lehnte allgemein die physikalische Erklärbarkeit mentaler Phänomene ab, da für ihn das Gehirn der Sitz der Seele sei. Und er schrieb zusätzlich: Wir sind von der Unmöglichkeit des tieferen Eindringens in das geheimnisvolle Werkzeug der Gedanken ebenso überzeugt wie von der Nichtigkeit der Hoffnung, die Schärfe unserer Instrumente, die Präzision unserer Untersuchungsmittel auf eine dieser Aufgabe entsprechenden Höhe zu steigern. Rocky Danski hingegen forderte vehement, dass psychisch Kranke, damals irre bezeichnet, das gleiche Recht auf Diagnostik, Behandlung und Heilung haben wie Patienten mit physischen Erkrankungen. Und in diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass Rocky Danskis Schwester Therese, die mit ihm und seiner Familie gemeinsam die Dienstwohnung im Stöckelgebäude bewohnte, in der Irrenanstalt verstarb. Diese sehr schmerzliche persönliche Erfahrung bestärkte vermutlich Rocky Danskis Anspruch auf eine gleichwertige Behandlung von physisch und psychisch kranken Patienten. Daher beantragte Rocky Danski in mehreren Petitionsschreiben die Schaffung der ersten Klinik für Psychiatrie in Österreich und er forderte zugleich, diese unter die Leitung von Professor Meinert zu stellen. Er schrieb: Löbliches Professorenkollegium, es gestaltet sich geradezu zu einer Versäumnis, dass der Dozent der Lehre über Bau und Leistungen des Gehirns nicht, wie es seinen Leistungen entsprechen würde, zum AO-Professor proponiert wird. Einem im Professorenkollegium ausgegangenen Antrage entsprechend sind die Verhandlungen zu der Errichtung einer Klinik für Psychiatrie in der hiesigen Landesirrenstalt im Zuge. Weshalb ich mir erlaube, an meinen vorigen Antrag anzuschließen, und er hatte ja wirklich schon viele Anträge gestellt, das Kollegium möchte dahin Beschluss fassen, dass diese Klinik dem Dr. Meinert als AO-Professor der Psychiatrie und gegebenenfalls Klinik anvertraut werde. Daran knüpfte er noch die Forderung, dass der Dr. Meinert als AO-Professor der Psychiatrie, dass der Dr. Meinert als AO-Professor gleichzeitig die Prosektur an der Irrenanstalt beibehalte. Damit wollte er nämlich die klinisch-pathologische Korrelation in der Gehirnforschung gewährleisten. Theodor Meinert hatte an der Universität Wien Medizin studiert und er war in funktioneller Anatomie von Josef Hürtel, in pathologischer Anatomie von Rocky Danski unterwiesen worden. Meinert war überzeugt, dass psychische Erkrankungen eng mit pathologischen Veränderungen im Gehirn verbunden sind. Und daher wollte er die zerebralen Mechanismen, die Gedanken und Verhalten steuern, eingehend untersuchen. Für Meinert wurde schließlich die erste psychiatrische Klinik an der Niederösterreichischen Landesirrenanstalt gegründet. Das war 1873. Nachdem sich Meinert aber bald mit den Anstaltsleitern im Konflikt befand, blieb Meinerts Gönner Rocky Danski nichts anderes übrig, als 1875 für ihn eine zweite psychiatrische Klinik zu schaffen, nämlich jene, die bereits seit 1870 im Allgemeinen Krankenhaus geplant war. Interessant ist, dass die beiden Familien Meinert und Rocky Danski zu dieser Zeit bereits seit vielen Jahren in engem freundschaftlichen Kontakt standen. Dazu muss man wissen, dass der Vater von Theodor Meinert er war Kunstkritiker, mit der Opernsängerin Marie Emmerich verheiratet war. Rokitansky war seinerzeit mit der von Salieri ausgebildeten Konzertsängerin Marie Weiß verheiratet. Diese beiden Damen waren bereits in ihrer Jugend gemeinsam in Wien bei Wohltätigkeitskonzerten aufgetreten und sie traten auch gemeinsam in der Gesellschaft für Musikfreunde, das ist der heutige Musikverein, gemeinsam auf. Zudem hatte der Kunstkritiker Hermann Meinert in den 1850er Jahren Rokitanskys Sohn Viktor in seiner Gesangskarriere in Leipzig gefördert. So bestand zwischen diesen beiden Familien zunächst ein freundschaftliches Verhältnis auf künstlerischer Ebene, das sich dann in einer vertieften wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Rokitansky und dem begabten Neurologen Theodor Meinert mündete. Diese Verbindung kommt auch zum Ausdruck in Meinerts Nachruf auf seinen väterlichen Freund und Mentor Rokitansky. Diesen Nachruf leitete er folgendermaßen ein: Die Seelenheilkunde dem Beseeler der Heilkunde. Die Verbindung zwischen diesen beiden Familien kommt auch in einem späten Brief Meinerts zum Ausdruck. Er schreibt hier nach einem Treffen mit Rokitanskys Sohn Hans: Mit ihrem Erscheinen, also mit Hans Erscheinen, setzen sich mir Geister mit an den Tisch einer vergangenen edlen Welt. Ihr Vater, Johanna, das war Meinerts verstorbene Gattin, mein Sohn, sein Sohn Karl war schon im Alter von 16 Jahren gestorben, ein Kreis, der mich trotz aller Angehörigkeit an die Lebenden meinen, mit tiefster Anwendbarkeit die Worte empfinden lässt: Was ich besitze, sehe ich wie im Weiten. Was ich besaß, wird mir zu Wirklichkeiten. Meinert zählte zu seiner Zeit zu den prominentesten europäischen Neuroanatomen. Seine Schüler waren August Forel, Sigmund Freud und Karl Wernicke. Theodor Meinert erstellte erstmalig eine systematische Übersicht über die verschiedenen Kortexregionen und die Fasersysteme im Gehirn. Damit schuf er die sogenannte Zytoarchitektonik. In seiner Interpretation des Fasersystems im Gehirn schuf er das Assoziationssystem. In diesem stellte er einen primären Ich, dessen Inhalte sinnliche Wahrnehmungen und Körperempfindungen sind, ein sekundäres Ich gegenüber, das von rationalen Denken und ethischen Motivationen geprägt ist. Diese Gegenüberstellung von Triebebene und moralischer Instanz war ein ganz wichtiges Fundament für die späteren bahnbrechenden Forschungen seines Schülers Sigmund Freud. Meinert klassifizierte zudem Bereiche des Gehirns, die für bestimmte kognitive Funktionen zuständig sind, und er legte damit den Grundstein für die funktionale Neuroanatomie. Auf Meinert geht 1867 die Erstbeschreibung von Neuronen in der subkortikalen weißen Substanz des Gehirns zurück. Sein Konzept, dass das Gehirn als eine Art Netzwerk agiert, beeinflusste später maßgeblich das Verständnis neuronaler Netze und damit auch die frühen Modelle der künstlichen Intelligenz. Hier die Erstbeschreibung von Neuronen von Theodor Meinert im Jahr 1867. Die Idee, dass das Gehirn aus vernetzten Zellen besteht, inspirierte Forscher wie den Neurologen Warren McCulloch und den Mathematiker Walter Pitts, die 1943 das erste formale Modell eines künstlichen Neurons entwickelten, das McCulloch-Pitts-Neuron. Wir sehen hier, die Ausgaben anderer Neurone werden über die X-Werte, die symbolisieren die Dendriten, empfangen und gewichtet. Wird diese Rechteckfunktion, sie kann nur den Wert 0 oder 1 annehmen, wird sie 1, so wird der Schwellenwert überschritten und das Neuron feuert sozusagen. Es kommt dann zu einem, das Resultat gelangt dann über den Ausgang, über das Y, das symbolisiert das Axon, an die Umgebung. Das ist dann der Output. In einem biologischen neuronalen Netz erfordern Aufgaben, die erlernt werden, bestimmte Stärke und Anzahl der synaptischen Verbindungen zwischen den einzelnen Neuronen. Bei der künstlichen Intelligenz repräsentieren die Werte der Gewichte die hemmende oder verstärkende Wirkung der Neurotransmitter. Das Konzept des Lernens kann so auf künstliche neuronale Netze übertragen werden. Josef Hürtel wäre dieser Entwicklung sehr kritisch gegenübergestanden. Hier sehen wir noch einmal im Vergleich das biologische und das künstliche Neuron. Und dieses Modell der Neuroinformatik bildete dann den Grundstein für das von Frank Rosenblatt 1957 entwickelte Perzeptron, wobei es sich schon um ein künstliches neuronales Netz handelt. Abschließend lässt sich sagen, dass Meinert mit seinem Konzept der neuronalen Netzwerke die Wege für die künstliche Intelligenz gebahnt hat. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren und umfassenden sozusagen Vortrag, der nicht nur Biografisches enthält, sondern ja, eben bis zur künstlichen Intelligenz geht und auch die Herausarbeitung der sozusagen Brückenfunktion zwischen den gegensätzlichen Meinungen von Hirtl und Meinert andererseits. Ja, ich denke, wir haben nach jedem Vortrag ein paar wenige Minuten Zeit für Fragestellungen, aber es gibt dann am Abschluss auch noch mehr Zeit für größere Diskussion. Oder sonst beginne ich mit einer Frage, die jetzt für mich als Historiker sehr interessant ist. Du hast mindestens, glaube ich, 3 oder so Briefe gezeigt, die aus offenbar aus dem Familienarchiv Rokitansky stammen und das du ja schon lange betreust und wo immer wieder schöne und sehr, sehr, sehr richtige Gusterstücke zu finden sind. Mein Interesse wäre einfach, also wie kann man sich das gesamte Rokitansky-Familienarchiv vorstellen? Wie umfangreich ist das?
Also im Rahmen einer Wohnungauflösung wurde die Korrespondenz der Familie Rokitansky, die über 100 Jahre diese Wohnung bewohnt hatte, gefunden und diese Korrespondenz beginnt etwa 1790 und reicht bis 1960. Und es handelt sich da um mehrere hunderte Briefe, wobei es sind also die Briefe, die innerfamiliäre Korrespondenz, wobei sehr wichtig ist, die Briefe Rokitanskis mit seinen beiden ältesten Söhnen, die nämlich Sänger waren. Sie wurden von ihrer Mutter, der Konzertsängerin, die von Salieri ausgebildet war, sie wurden von ihrer Mutter unterrichtet und sie lebten im Ausland. Und Rokitansky gab diesen beiden Söhnen oft Empfehlungsschreiben mit und so erkennt man seine Verbindungen ins Ausland und sowohl zu Medizinern als auch zu Künstlern. Zudem gibt es viele Briefe, wo er sich mit Medizinern, Wissenschaftlern und Politikern seiner Zeit austauscht. Es sind einige unveröffentlichte Manuskripte und Dokumente dabei, auch einige Kompositionen, weil ja auch eben Musiker in der Familie sehr vertreten sind. Also diese Briefe wurden dann transkribiert und in eine Datenbank eingepflegt und ich bin noch immer dabei, diese Korrespondenz zu bearbeiten. Ja. Danke. Danke sehr.